Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen.
Krautessay, die Buche. Wann ist eine Buche am schönsten? Im fahlen Sonnenlicht des Januarmorgens, wenn sie feilgerade in den sanftblauen Himmel ragt? In den späten Apriltagen, wenn sie sich ein zartgrünes Kleid anzieht, bestehend aus den zitronigsten Blättern, die man sich nur vorstellen kann? Oder ist es das Blätterdach, das sich in den schwülen Sommertag wölbt, unter dem man stets ein kühles Lüftchen findet und das einen alte Wanderlieder in den Kopf zaubert, in denen der Frühtau und rauschende Bäche eine Rolle spielen? Und was ist mit der schier überwältigenden Farbenpracht im Herbst, wenn ihre zigtausend Blätter eine Symphonie in Orange, Gelb, Braun und Ocker anstimmen und der nebligen Kälte durch eine Opulenz an warmen Tönen trotzen? Wann, sag es mir, was flüstert sie ins Ohr, sie und ihre Artgenossinnen, wenn sie uns das Tor zu ihrem Hain öffnet und uns Zutritt zu heiligen Hallen mit silbrigen Säulen gewährt, streng geordnet, klar strukturiert und von fahlen Lichtstreifen durchzogen? Was, sag es mir. Und ahnst du die kathedrale Wirkung, spürst du ihre Majestät, atmest du auch das Erhabene, das sich vielleicht nur in Buchenwäldern so bahnbricht, greifbarer, begreifbarer wird, weil nur in Buchenwäldern diese sakrale Stille, die feierliche Hoheit und die Ahnung kosmischer Größe einen nominosen Raum erhält? Siehst du das? Oder wandelst du mit mir auf einem verschlungenen Pfad durch den Zauberwald mit mächtigen und markanten Buchen, wo alte Augen auf dich herabschauen, bärtige Gesichter grimmig lächeln und dir die Stämme geheime Botschaften verkünden? Siehst du auch das? Was ist das für eine Welt, die sich hier auftut, in die wir vorsichtig hineinlugen, mit gehörigem Respekt, denn wir wissen nicht, was und wen wir hier treffen? Wissen ist vielleicht auch nicht unbedingt von Vorteil, obschon sie die Hüterin des Wissens ist, wie wir noch hören werden. Sag, sie höre und werde doch ganz leise, denn nur im Flüstern offenbart sie ihre Geheimnisse. Wir statten uns mit heiliger Scheu aus, die sich interessanterweise auch in den kulturgeschichtlichen Zeugnissen bzw. gerade nicht belegen niedergeschlagen hat. Über die Buche gibt es keine literarischen Schmuckstücke wie bei der Linde, keine Sagen wie bei der Eiche und nichts magisch-mystisches wie beim Holunder. Und das, obschon sie die Herrin der Buchstaben ist. Vielleicht, weil ihre Anmutung zu machtvoll ist. Vielleicht, weil sie uns augenblicklich in Kategorien des Göttlichen denken lässt. Vielleicht, weil sie als Saturnpflanze dem Transzendenten wie keine andere zugeordnet ist. Vielleicht deswegen sollten wir uns nur zaghaft ehrfürchtig nähern. Betreten wir also vorsichtig die Wandelhalle und lassen uns umfangen von gedämpfter Atmosphäre. Wir senken augenblicklich innerlich die Stimme. Das Sonnenlicht dringt in den Monaten mit dichtem Blattwerk kaum bis zum Boden vor. Die Buchen empfangen uns mit einer Ernsthaftigkeit, gleichzeitig aber auch mit einer Distanz, die allem Unnahbaren eigen ist. Wie ist der Wald so kirchenstill? Kein Lüftchen mag sich regen, singt ein altes Volkslied. Buchenwälder, und wir denken in Wäldern, weil eine Buche selten allein steht. Was für mächtige Orte, an denen wir nicht gehen, sondern schreiten. Uns begrüßt die schiere Höhe der elegant grauen Stämme, viele gleich alt, schlank, von ebenmäßigem Wuchs. eine Plantage, die uns nur nicht so vorkommt, denn industrielle Produktion assoziieren wir hier garantiert als letztes. Wir erkennen das Aufwärtsstreben, das sie mit gotischen Kathedralen, für die sie Vorbild gewesen ist, gemein hat. Dombaumeister kopierten für die steinernen Bauwerke die Linienführung und das sanft diffuse Licht, das sich erstmalig in diesen Kathedralen in größerem Stil in Glasfenstern brach, die im Übrigen mit Pottasche der Buche zum Leben erweckt worden sind. Unser Blick wandert gen Kronen, die in luftiger Höhe sich zu einem einzigen mächtigen Blattwerk verbinden. Und mit ihm die Gedanken, die gen Himmel wandern, aber nicht flirrend, wie unter einer Esche vielleicht, sondern in klaren Bahnen. Diszipliniert und geordnet geradezu. Der Kopf geht auf. Er lichtet sich in dieser Waldhalle, die dich mit ihrem Lichtspiel einfängt und großes Kino auffährt, wenn sich die Sonnenstrahlen im Blattwerk verheddern und dir eine Ode an alle Schattierungen der Farbe Grün deklamieren. Die Buchenblätter malen die Großartigkeit eines Farbspektrums gen Himmel, das die Menschen wie kein anderes so ausdifferenziert wahrnehmen können. Und höre mit Staunen. Eine einzige alte Buche hat rund 600.000 Blätter und ihre einzige Krone vielleicht 1.200 Quadratmeter Fläche. Das sind mehrere Gartenparzellen. Blätter, Krone, ausladende Äste. Alles mit dem Ziel, den Stamm vor Sonnenlicht und Temperaturschwankungen abzuschirmen. Denn der ist nicht wulstig wie bei einer Eiche oder weiß schraffiert und damit kühlend und reflektierend wie bei einer Birke, sondern glatt und irgendwie dünnhäutig, wie der sensible Elefant, an dessen Fuß er erinnert. Fagus sylvatica, Buchengewächse. Sie haben etwas erstaunlich Zerbrechliches, Transparentes, aber auch Abschirmendes. Krasser ausgedrückt, etwas, das alles Nicht-Eigene ausschließt. In der Sprache der Forstwirtschaft, von Natur aus bestrebt, Reinbestände zu bilden. In der Tat bildet der Buchenwald eine geschlossene Einheit. Andere Pflanzengemeinschaften haben es schwer. Der Unterbewuchs ist eigentlich ab Mai nicht mehr existent. Zuvor beeilen sich Leberblümchen, Veilchen, Lungenkraut, Lärchensporn, Anemone oder Sauerklee, das knappe Frühlingslicht zu erhaschen, bevor die Buche austreibt. Die Blüte verläuft schnell. Die Buche ist einhäusig, also männliche und weibliche Blüten kommen auf einer Pflanze vor. Die männlichen Blütenstände hängen in gelben, kugeligen Büschen herab. Die jeweils 2 bis 3 weiblichen Blüten pro Blütenstand sitzen aufrecht oberhalb der männlichen und haben rosafarbene Narben mit weicher Spitze, in der später die Bucheckern sitzen. Die rötlichen Knospenschuppen haben eine Reptilienanmutung. Sie schützen das zusammengerollte junge Blatt. Wer ihren Fingerprint einmal gelernt hat, erkennt Buchenknospen eindeutig und könnte aus ihnen ein Gemmopräparat zubereiten, das bei Abgespanntheit und Müdigkeit hilft und einen Organismus im Allgemeinen stärkt, weil sie eben die gesamte Potenz der Buche beinhalten. Wie sie denn dann da steht im Maigrün, sich die Falten aus den eben noch zusammengerollten Blättchen streicht, sie glättet und ihre seidige Oberfläche zu atmen beginnt, die Photosynthese ankurbelt und im Chor des Lebens den Choral anstimmt, mag man kaum glauben, dass sie es subtil, aber durchaus kämpferisch geschafft hat, sich in den letzten 5000 Jahren neben Riesen wie die Eiche oder den Ahorn im Wald durchzusetzen. Sie ist im Zweifel der dominantere Baum der lichthungrigeren Arten, den Platz streitig macht. Dafür, so geht die Happy End Story, kommuniziert sie mit ihrem Nachwuchs und verhilft den jungen Exemplaren zu Nährstoff- und Wasserduschen, die sie unterhalb der Erdoberfläche mittels des berühmten Wood Wide Webs, dem irrsinnigen Kommunikationsnetzwerk aus Pilzen, transportieren lässt. Die Wurzeln der Buche drängen sich in jede Lücke im Waldboden und arbeiten sich beharrlich zum Licht. Dabei ist die Buche sparsam und effizient. Um 1 Kilo Holz zu produzieren, braucht sie nur 180 Liter Wasser, die anderen Bäume mehr als doppelt so viel. Dieser Umstand sowie die Tatsache, dass sie die bis dato hierzulande vorkommenden lehmhaltigen, nährstoffreichen Böden bevorzugt, hat dazu geführt, dass sie derzeit perfekt auf die Umweltbedingungen angepasst ist und der häufigste Baum in unseren Wäldern ist. Sie nimmt immer noch 16% der deutschen Waldfläche ein und ist eine Art, die vor allem in Mitteleuropa heimisch ist und hier für Heimatgefühle verantwortlich ist. Heimat wie Märchen. Daher bietet so mancher Buchenwald eine Kulisse für ein Setting, in dem du problemlos Trolle, Feen und Elfen verorten kannst, selbst wenn du weniger naturgeistaffin bist. Mit Moos betupfte Baumstämme liegen dann und wann am Wegesrand. Du vermutest Schabernack treibende Waldwesen hinter jeder Rinde und hast das unbestimmte Gefühl, nicht allein zu sein. Stets meint man, wissende Augen blickten auf einen herab, wie kleine Kameras, sehr wachsam, haben sie den Wald im Griff und lassen uns und unsere Anliegen klein erscheinen. Klein im Angesicht der Majestät dieser Baumriesen. Was weiß sie noch? Wer lebt in ihr und mit ihr? Zumindest rund 6.800 Tierarten, wie eifrige Biologinnen und Biologen gezählt haben, darunter Märchentiere wie der Waldkauz oder der Schwarzspecht. Wir treffen auf eine knorrige Alte, die mit ihrem im Vergleich zu vielen ihrer Geschwister bodennäheren Ästen nach uns greift. Sie stellt sich uns in den Weg, die Rinde aufgebläht voller buckeliger Wölbungen, aufgefaltet aus silbrigem Stamm wie Geschwulste, Verdickungen, Ausbuchtungen, jede davon ein sehendes Auge tragend. Ein Schauder läuft ihr über den Rücken, obschon es hell und warm ist. Hier ist etwas Starkes am Werk. Geomanten könnten Erdstrahlen vermuten und einen Kraftort herbeizaubern, an dem sich einst Hexen versammelt haben. Buchen befeuern unsere Fantasie. Hexen und Zauberbuchen lassen selbst hartgesottene Rationalisten an Geister glauben. Manche Erzählung weist der Feenkönigin den Sitz in einer Buche zu. Auch Fruchtbarkeitsgöttinnen scheinen dem Baum besonders zugetan. Ihr Kult ging dann häufig auf die Gottesmutter Maria über. Jeanne d'Arc wurde die Buche zum Verhängnis, weil sie unweit einer Buche gesichtet worden war, wo sie einen Bund mit dem Teufel geschmiedet habe. Und wer Hexen erkennen möchte, brauchte früher einen Buchenholzschemel, der von niemandem berührt worden war. Und den bestieg man während der Christmette am Weihnachtstag und konnte die Teufelsanbeterinnen sehen, weil sie dem Altar den Rücken zukehrten. Und so flüstern dir wissend und weise die Blätter der Buche etwas ins Ohr, raunen dir alte Geheimnisse zu in einer Sprache, die du nicht mehr verstehst. Dabei ist sie die Urmutter der mitteleuropäischen Schriftkultur. Buchen sind Namensgeberinnen von Buchstaben. Wörtlich Buchenstäbe, in die man zu keltischer Zeit Runen schnitzte und damit Recht und Ordnung definierte. Oder die nettere Fantasie Rituale und Orakel durchführte. Wir wissen das zum Beispiel vom römischen Geschichtsschreiber Tacitus, der ein Orakel beschreibt, in dem Priester Runenzeichen in Buchenstäbchen schnitten und auf ein weißes Tuch warfen, woraus sie drei Stäbchen zogen. Die Zeichen deuteten dann die Zukunft. So las man die Buche. Heute liest man Buchstaben. Tacitus war übrigens nie vor Ort und kannte die Germanen nur vom Hörensagen. Doch hören wir ihn in einer Übersetzung von 1876. Zitat: Einen Zweig von einem Fruchtbaume abgehauen, schneidet man in kleine Stäbchen, unterscheidet diese durch gewisse Zeichen und streut sie über ein weißes Tuch blindlings und aufs Ungefähr. Alsdann hebt, wenn in Staatssachen Befragung geschehen wird, der Priester der Gemeinde, wenn in häuslichen bloß das Haupt der Familie zu den Göttern flehend und gegen den Himmel aufblickend, dreimal ein Stäbchen auf und deutet die aufgehobenen nach dem vorher eingedrückten Zeichen. Zitat Ende. Und ja, noch heute erzählen Herzen in der Linde von Liebesschwüren, prägen Initialen den Baum, mit dem sich der Schreiberling auf ewig, zumindest für die Lebensdauer von bis zu 300 Jahren, mit der Buche verbinden wollte und etwas von sich eintätowierte. Die Buche ist seit Jahrtausenden eine Plakattafel für Zeichen und Formeln gewesen, bis ein gewisser Herr Gutenberg die Buche ebenfalls für sich nutzte und aus Buchenholz den ersten wahren und echten Buchstaben schnitzte und ihn ins Papier einwickelte. Der Abdruck inspirierte ihn zum Druck solcher Buchstaben. Die Erfindung des Buchdrucks ums Jahr 1450 sollte schließlich den Blätterwald aus Zeitungen und Magazinen zum Explodieren bringen. Wir verlassen für ein Weilchen den Zauberwald und nähern uns auf geschottertem Forstweg dem Nutzen, den die Buche neben den Buchstaben über die Europäer brachte. In der Tat wäre heute fast der gesamte Kontinent von diesem expansionsfreudigen Baum bedeckt, hätte man ihn nicht schon im frühen Mittelalter buchstäblich in Rauch aufgehen lassen. Die Macht der Buche erhält einen empfindlichen Dämpfer, als Menschen anfangen, sie für Haushalt und Nahrung massiv zu nutzen. Zwischen 600 und 1300 nach Christus verschwinden über 2/3 des Buchenwaldbestands. Zitat: So wird dieser Baum mehr zum Bauen und zum Brennen als zur Arznei gebraucht, schreibt Tabenna Montanus im 16. Jahrhundert. Nun, die Eisenindustrie braucht Holzkohle in Mengen und Buchenholz brennt nun mal am allerbesten. Hell und sauber und ohne viel Rauch. Da hocken dunkle Gesellen in selbstgezimmerten Köhlerhütten mitten im Wald und bewachen Tag und Nacht die Meiler mit stumpfem Blick, also aufgeschichtete Kamine mit Erde beschwert, in denen tonnenweise Holzkohle entsteht. Die Asche findet Verwendung in den Glashütten, wo sie sich gemeinsam mit Sand in zarte, transparente Häute für Fensteröffnungen verwandeln. Oder der Klassiker: Pottasche für die Seifenherstellung. Das geht so. Nimm 50 Gramm Buchenholzasche und häufe sie auf ein Stück Baumwollstoff. Schnüre das zu einem Bündel zusammen und lege es in einen Topf mit 3 Litern Wasser, das du zum Kochen bringst. Koche das 10 Minuten und lasse die Brühe 1 Stunde ziehen und anschließend weichst du verschmutzte Stoffe darin ein. Gründlich ausspülen. Vor der Verbreitung von Soda im 19. Jahrhundert ist das sozusagen das Persil aus der Buche. Stark schäumend und nicht zuletzt zum Schrubben von Böden oder Holzgefäßen benutzt, in denen man Milchprodukte aufbewahrte. Denn die stark ätzende Lauge killt auch Keime. Pottasche ist außerdem Grundlage für Zahncremes gewesen, weil sie eben entzündungshemmend wirkt. So wie das Laub der Buche, das man im Herbst als Kissen- und Deckenfüllung brauchte und dem Vieh als Einstreu hingeworfen hat. Früher im Jahr kannst du die maigrünen zarten Blätter, die noch keine Gerbsäure erhalten, als Salatzutat nutzen. Sie schmecken zitronig-säuerlich, wirklich köstlich. Oder du verspeist die Mini-Elefantenohren, die im Frühjahr unter den Bäumen zu finden sind. Die Keimlinge schmecken ebenfalls sehr zart. Apropos Schmecken, wusstest du, dass der gehypte Zuckeraustauschstoff Xylit, unter anderem aus Buchenrinde, in Kombination mit Reststoffen aus Mais, Stroh, Getreidekleie und unter Einsatz von Schwefelsäure oder Natronlauge unter hohem Druck gekocht, hergestellt wird? Guten Appetit für alle, die sich vermeintlich zuckerfrei und gesund ernähren möchten. Doch zurück zum Handfesten, zum Holz. Es ist ein beliebter Rohstoff der Möbelindustrie, hart, schwer und rötlich-braun. Man stellt daraus Stühle, Böden und Mobiliar her. Ein Indoor-Holz, das für draußen zu anfällig ist, es sei denn, du räucherst Fleisch oder Fisch über glimmenden Buchenholzscheiten. Trekking-Romantik für Outdoor-Fans, die im Idealfall das Feuer mit Zunderschwamm von der Buche entfacht haben. Bis zur Erfindung von Streichhölzern im 19. Jahrhundert hatte jeder Haushalt einen Zunderpilzlappen. Mit einem Flintstein schlug man Funken, die auf den Lappen fielen, dort eine Glut bildeten und als Anzündhilfe dienten. Das 19. Jahrhundert stellte außerdem die Weichen für die Schienen, die diesen Kontinent nunmehr löchrig und marode durchziehen. Die dazwischenliegenden Eisenbahnschwellen sind mit Teeröl imprägniert, das aus der Buche gewonnen wird. Jetzt sind wir vom heiligen Hain in die tiefsten Niederungen von Nützlichem vorgedrungen, haben die Feierlichkeit des Buchenwaldes eingetauscht gegen ihren bloßen Gebrauchswert. Doch da kekert ein Eichhörnchen und stibitzt im Vorbeihuschen noch eine Bucheckar vom Boden. Bucheckern, diese magische Verwandlung, wenn sich aus den 4 Klappen des verholzten Fruchtbechers, der mit seiner stachelig schuppigen Hülle wie schon zuvor die Knospen an einen Reptilienkopf erinnert, 2 rotbraune, dreikantige Nussfrüchte schälen. Und das nur in Mastjahren, mittlerweile circa alle 3 Jahre, flächendeckend und irgendwie nicht vorherzusagen. Die Planetenkonstellation scheint eine Rolle zu spielen. Die Buche übernimmt auch hier die Herrschaft und lässt sich nicht in die Karten gucken, wann genau sie entscheidet, Mensch und Tier buchstäblich fette Geschenke zu machen. Denn wie schon Hildegard von Bingen wusste, Zitat: Wenn jemand aus jungen Buchenblättern ein Mus macht, schadet es ihm nicht. Und wenn jemand Bucheckern isst, nimmt er keinen Schaden davon, aber er wird fett. Gut, bevor jemand fett wird, darf er sich ausreichend beim Sammeln bewegen. Aber ja, die Bucheckern sind wahre Kraftpakete und enthalten bis zu 42% ungesättigte Fettsäuren und 23% Eiweiß. Du kannst sie nicht roh essen, denn sie verfügen über ein Alkaloid namens Phagin, das Kopfschmerzen und Übelkeit hervorrufen kann. Daher folgt vor dem Verzehr das meditative Aufbrechen der Schale sowie das Anrösten der Nüsschen in der Pfanne oder im Ofen. Mit viel Geduld sammelst du so viel, dass du Öl pressen kannst. Genug da ist üblicherweise, denn allein eine Buche produziert in einem Mastjahr 30.000 Bucheckern. Germanentümelnde Literatur hebt die Buchecker als alteinheimische Verwendung, als Volksnahrung hervor. Und in der Tat, im Zweiten Weltkrieg sammelte auch meine Mutter fleißig, was der Wald ihr schenkte. Ein Mastjahr mit vielen Bucheckern deutete früher auf einen strengen Winter hin. Viel Buch, viel Fluch. Das stimmt zwar nicht immer, aber ein Mastjahr ist in jedem Fall ein Mäusejahr. Und dann viel Futter, viel Fluch, zumindest aus Menschensicht. Zitat: Die Schwein haben sonderlich Lust zu diesem Buchnüsslein und wird das Fleisch wohlschmeckend und lieblich davon, verrät uns ein Kräuterbuch aus dem Jahr 1679. Daher sind Buchenwälder in der Vergangenheit immer wieder Orte für die Schweinemast gewesen. Im Süden Deutschlands und in den Vogesen prägen sogenannte Weidbuchen die Landschaft. Baumgestalten, deren eigentümliche Formen an den Vergebiss durch Schafe, Ziegen oder Schweine erinnern, die sich an den Trieben und den nahrhaften Äckern laben konnten. Übrigens, ein Pferd ist gut damit beraten, keine Bucheckern zu fressen. Schon 500 bis 1000 Gramm kann es töten. Doch zurück zum Lebensspendenden der Buche. Sie nährt nicht nur, sie heilt sogar. Hören wir wieder Hildegard von Bingen, Zitat: Wenn die Blätter zu sprießen anfangen, gehe zu diesem Baum, ergreife einen Ast mit deiner linken Hand und halte ein Messer in der rechten und dann spreche. Darum schneide ich dir dein Grün ab, weil du alle Säfte des Menschen, die auf einem unrechten Weg in die Galle gelenkt werden, wieder gut machst durch das lebendige Wort, das den Menschen ohne Reue schuf. Wenn du diese Worte gesprochen hast, schneide den Zweig ab und bewahre ihn wohl in deinem Haus, bis ein Jahr vergangen ist. Und so mache es alle Jahre. Zitat Ende. Buchenrinde ist eine Zauberzutat, die wir heutzutage nur noch selten im Blick haben, wenn wir durch den Märchenwald streifen und an alten Exemplaren stehen bleiben, die mit ihrer korkigen, runzligen Haut die Weisheit des alten Baums in sich tragen. Ebenso wie fiebersenkende und entzündungshemmende Eigenschaften. Die Menschen kochten Tee aus der Rinde und machten Wickel für geschwollene Gelenke daraus, die ebenso bei Hauterkrankungen halfen. Zu kaufen gibt es heute noch in Apotheken das Mittel Fagipix für Hauterkrankungen. Es wird aus dem Holz durch Destillation gewonnen und beinhaltet einen Wirkstoff namens Kreosot sowie Guaiacol, was stark antiseptisch ist. Buchenasche zu einer Paste mit Johanniskrautöl und Malvenkaltauszug vermischt, hilft bei Wunden. Allerdings ist die Buche keine wirkliche Top-3-Arzneipflanze, sondern vielleicht nur eine stille Dienerin für Notfälle. Und während wir uns heutzutage weitaus weniger häufig als früher eine Axt ins Bein rammen oder uns an siedender Seifenlauge verbrühen, verkümmern unsere Antennen zu ihr als Hausapotheke. Uns hilft aber vielleicht die Bachblütenanwendung der Beech, also der Buche. Für Leute, die überkritisch mit sich selbst und anderen sind, schärft sie den Blick für das Wesentliche und hilft dabei, sich nicht im Klein-Klein zu verlieren. Doch auch ohne Bachblüten nicken dir die weisen Häupter der glatten Riesen zu. Und auch wenn der viel zitierte Spruch bei Gewitter: Vor Eichen sollst du weichen, vor Fichten sollst du flüchten, auch Weiden sollst du meiden, doch Buchen sollst du suchen, kannst du Linden gerade nicht finden, Unsinn ist, grundsätzlich bitte keinen Schutz unter Bäumen suchen. Buchen zu suchen, um Kraft und Stärke zu finden, ist hingegen eine gute Idee. Schon wenige Momente im Buchenwald sedieren uns. Das Herz schlägt ruhiger, der Blutdruck sinkt, die Atmung intensiviert sich. Atmen. Was du einatmest, hat die Buche gerade ausgeatmet. Und was du ausatmest, atmet sie anschließend wieder ein. Wir sind untrennbar miteinander verbunden, aufeinander angewiesen im steten Stoffwechsel, der diesen Planeten am Leben erhält. Und dennoch hat man in ihrer Gegenwart garantiert das Gefühl, nicht mit ihr auf Augenhöhe sein zu können. Dazu ist sie zu hoch, zu erhaben, zu mächtig. Mächtig, wenn sie in Serie auftritt, in ihrer Anmutung wie ein gigantischer Dom, in dem du den großen Mysterien des Kosmos begegnest, ohne sie enträtseln zu können. Mächtig in ihrem Sozialverhalten und ihrem Ausbreitungsdrang, das die eigene Nachkommenschaft pusht. Mächtig in ihrer Nahrhaftigkeit, wenn sie Millionen schmackhafter Nüsschen hervorbringt und vor allem mächtig in ihrer Klarheit, aus denen das Buchstabenwissen hervorgegangen ist. Die Buche ist eine strenge Lehrerin, der du dich anvertrauen kannst, wenn du nicht bange vor einem ernsten Wort bist. Wer sich mit Fragen an sie wendet, dem verlangt sie einiges ab. Sie schaut auf dich herab, umfängt dich nicht, liefert dafür aber die Antworten, die unbemerkt in dir zu keimen beginnen. Zurück zum Anfang. Was sie dir also flüstert, im fahlen Sonnenlicht des Januarmorgens, am späten Apriltag oder gar in der Nebelwand des Novembers, sie sagt es nur dir.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.